Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, Hell und Bautzus. Servus. Lars Sebastian, es sind bald Wahlen in den USA und nach dem Rückzug von Joe Biden haben die Demokraten aktuell noch keinen, zumindest offiziell gekürten Präsidentschaftskandidaten. Ich weiß nicht, ob bei euch das Telefon geklingelt hat. Bei mir noch nicht. Bei euch auch nicht, oder?
Bei mir auch nicht, aber ich weiß nicht, ob die Demokraten mich aufstellen würden.
Ja, du bist eher im republikanischen Lager, aber ich glaube, Lars, du wärst unverdächtig, Republikaner zu sein, würde ich jetzt einfach mal sagen.
Ja, aber...
Lässt du so stehen, oder?
Ich bin auch nicht besonders verdächtig, einen Pass zu haben, der mich dazu befähigt, also insofern...
Ja, das stimmt auch.
Das überlasse ich anderen.
Also, wir regieren einfach weiter in unserem kleinen Podcast-Reich hier, das aber auch immer größer wird, ehrlicherweise. Unsere Abonnentenzahlen wachsen und gedeihen. Vielen, vielen Dank an alle neuen Zuhörer die dazugekommen sind. Und natürlich auch einen großen Dank an alle alten Zuhörer. Und ja, als Zeichen unserer Dankbarkeit haben wir heute ein tolles Programm zusammengebastelt. Denn wir sprechen heute über Gold und die Frage, beziehungsweise die Aussage von Lars, dass also Gold darf jetzt nicht mehr fallen. Hui, das geht ja schon rumpelig los hier beim ersten Thema. Also nochmal, Gold, das darf jetzt nicht mehr fallen. Das Gold, es wird nicht besser. Ich gehe rüber zum zweiten Thema, Spotify am Allzeithoch mit der Frage, kaufenswert, immer noch kaufenswert. Dann die Hörerfrage, CrowdStrike, nach dem Update-Desaster, jetzt zuschlagen bei der Aktie. Sebastian warnt Anleger vor Enteignung. Wir haben Porsche mit im Gepäck mit der Frage buy the Megadip, kann man eigentlich schon fast sagen. Dann die These bzw. die Frage, kann eigentlich nur Michelle Obama noch Donald Trump schlagen im Präsidentschaftsrennen? Und Sebastian hat einen Trend ausgegraben, der aus seiner Sicht tot ist. Also ja, ne, schon eigentlich verwest, das Ding musste ziemlich tief buddeln, um da nochmal dran zu kommen an den Trend. Und wenn ihr, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, auch mal ein Thema von euch behandelt hören möchtet, dann schreibt uns eine E-Mail an podcast@buy-the-dip.de und dann schauen wir mal, dann wird das mit Sicherheit. Und jetzt rein ins erste Thema. Lars, du sagst, Gold darf jetzt nicht mehr fallen. Das finde ich übrigens auch, weil ich bin ja jetzt frisch investiert. Also insofern wäre das ganz gut, wenn es nicht mehr fällt.
Ja, absolut. Und ich bin auch bullisch für Gold. Ja, hier im Prinzip schon seit Monaten waren wir uns einigermaßen einig in unserem Standpunkt. Kommt hin und wieder vor, ist dann auch sofort verdächtig. Und während wir das aufnehmen, entfernt sich Gold so ein bisschen auch wieder von der 2.400-Dollar-Marke. Also 2.427 Dollar sehe ich gerade. Und wie ist das gemeint? Gold darf jetzt nicht fallen. Gold hat in den letzten Jahren immer mal wieder aus recht aussichtsreichen Gelegenheiten heraus ist dann versemmelt. Und wir lassen jetzt alles mal weg, was fundamental dafür spricht, dass Gold eigentlich weiter steigen sollte. Und wir haben uns ja auch schon darauf geeinigt, Gold hat eine relative Stärke, Zinssenkung ausgeprägt, Preis, Gold sollte eigentlich fallen, tut es aber nicht. Also alles sieht gut aus. Nur gerade dann, wenn ich besonders bullisch werde und ich bin momentan investiert, ich bin in zwei Goldaktien, ich bin bullisch, dann habe ich gerne so ein kleines, allein schon um das vielleicht den Aberglauben zu bedienen, habe ich auch im Hinterkopf, was nicht passieren darf. Und meines Erachtens sollte aus dieser Ausgangssituation heraus Gold jetzt möglichst, das wäre der Idealfall, gar nicht mehr unter 2.380 US-Dollar fallen. Was aber wirklich, wirklich nicht passieren sollte, ist, dass Gold 2.280 bis 2.290 US-Dollar unterschreitet. Das wäre charttechnisch ein Verkaufssignal, welches, Gold hat ja eine sehr lange Historie, deswegen ist es für Chart-Analysten ganz interessant, weil man immer schauen kann, was ist aus einer ähnlichen Situation passiert. Und den Analysten interessiert ja erstmal gar nicht, warum ist es überhaupt passiert. Und wenn Gold diesen Ausbruch dann wieder zurücknimmt über die 2400 US-Dollar, ja, dann heißt das nicht, dass es 1000 Dollar abwärts geht. Aber dann wäre ich zumindest aus meinen aktiven, also das sind die kurzfristigeren Positionen, erstmal wieder raus. Also 2380 im Idealfall, 2280, aber bitteschön, wirklich nicht. Und jetzt würde mich natürlich brennend interessieren, erstmal, was Sebastian, der ja kein Dauerbulle ist, der sagt nur, ich habe es einfach gerne im Depot, ich fühle mich damit so gut, ob der mit diesen Marken was anfangen kann.
100% habe ich genauso notiert. Du weißt ja, ich bin jetzt nicht kurzfristig bei Gold unterwegs. Deswegen lasse ich dir da ganz gerne den Vortritt. Für mich wäre es so, als jemand, der langfristig in Gold investiert ist und der, wir hatten es ja hier schon zur Genüge besprochen, 20% des investierten Kapitals in physischem Gold hat. Für mich wäre so ein Bruch von 2300 Dollar in Richtung 2,2 dann nochmal wieder eine interessante Nachkaufchance, also im langfristigen Depot. Wenn ich die jetzt nicht bekomme, bekomme ich sie halt nicht. Irgendwann wird Gold mal wieder heftig abverkauft. Wenn das auf einem höheren Niveau stattfindet, dann ist es eben so. Aber kurzfristig gebe ich dir vollkommen recht, Lars. Und wenn Gold halt mal wieder in der illiquiden Handelssession irgendwann im asiatischen Handel am Montagmorgen angegriffen wird, dann kann das natürlich auch wieder eine interessante Gelegenheit werden, um aufzustocken, gerade wenn man ja über Jahre hinweg dabei bleiben will.
Was für ein unnützer Optimismus, alles als Nachkaufschance zu betrachten. Aber bitteschön.
Hallo?
So kann man es natürlich sehen. Das ist
unter 400 Dollar habe ich angefangen zu kaufen.
Ja, 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 absolut. Vor 20 Jahren. Das ist ja auch, das physische Metall wird ja sowieso nicht angerührt. Ich weiß gar nicht, ob Timos Kauf physisch oder quasi physisch mittels ETC war oder, naja, das ist ja so ein bisschen physisch.
Naja, zumindest theoretisch, das stimmt schon. Aber ich habe tatsächlich über einen ETC mit physischer Hinterlegung gekauft, weil diese Produkte ja also quasi, wenn sie die Auslieferung tatsächlich auch vornehmen, dann sind die ja steuerlich so gestellt wie das physische Gold, also nach 12 Monaten Haltedauer Gewinne steuerfrei. Und das war mir wichtig dabei. Aber ich sehe Gold eben nicht als Versicherung gegen ein Crash-Szenario an, also quasi so als den ultimativen Versicherungsschutz, sondern ich sehe Gold, und das ist mein Investment-Case sozusagen, als ein Asset, was mir in meinem Gesamtportfolio eine erkleckliche Rendite bescheren soll. Und da gibt es ja zumindest auch von zum Beispiel, ich komme jetzt nicht auf den Vornamen, tut mir leid, Peter Stöferle.
Ronald.
Ronald. Danke dir. Ronald Peter Stöferle, der hat ja ein relativ großes Kursziel ausgegeben bis 2030 von 4.800 Dollar. Und ich fand ehrlicherweise die Argumentationskette recht solide und recht überzeugend. Und insofern möchte ich an diesen Möglichkeiten mittelfristig teilhaben, die Gold als Rendite-Asset bringt. Und ich möchte einfach nochmal eine weitere Asset-Klasse in meinem Portfolio haben, von der ich ausgehe, dass sie hoffentlich nicht so stark schwankt, auf jeden Fall weniger stark als mein Portfolio, mein Aktienportfolio, was in der Tendenz doch auch relativ offensiv ausgerichtet ist. Und das ist mein Investment-Case.
Ja, das kann nicht schaden. Also langfristig diversifiziert zu investieren, kann nicht schaden. Also es ist eine perfekte Ergänzung. Und Lars hat zwar das Mantra ausgegeben oder die Doktrin ausgegeben, wir sprechen nicht über Fundamentaldaten, aber da wir dann schon Michelle Obama noch als Thema haben, wenn Donald Trump gewählt werden sollte, und das hatte ich diese Woche auf YouTube behandelt, und er seine Politik eines schwachen Dollars entgegen aller früheren Leitlinien der USA umsetzen sollte, dann wird dieses Kursziel von Incrementum, also dem Liechtensteiner Vermögensverwalter, den Ronald Peter Stöfele mitgegründet hat, noch viel realistischer bis 2030. Also von daher, ja, Gold to the Moon.
Kannst du das mal ganz kurz ein bisschen skizzieren, Sebastian, die Politik des schwachen Dollar? Weil ich bin jetzt nicht sicher, ob jeder unserer Zuschauer damit was
ich vorschlage. Hier ein kleiner Vorschlag. Sollten wir nicht daraus ein extra Thema nochmal machen, weil was schwacher Dollar, Zölle und so weiter eigentlich, also ich will jetzt, ich glaube, wenn wir nur eine Wahlwerbesendung machen, nee, Werbesendung wäre es ja gar nicht, für wen würden wir dann werben? Wir wären ja wahrscheinlich nicht mal einheitlich. Also, aber sollen wir das nicht als extra Thema nehmen, ohne dass ich es irgendwie abwürgen möchte, aber es ist eigentlich super spannend, weil es wäre ein so großer, Also, ja, du hast, was hast du gesagt, Dogma oder Doktrin? Nee, das war mein, auf mich bezogen. Also es wäre auf jeden Fall ein riesen Kurswechsel. Das hätte es fast verdient, dass wir nochmal tiefer drauf eingehen, oder?
Ich habe es notiert, nächste Ausgabe. Trump will den Dollar crash.
Exakt so hat er es wahrscheinlich gesagt. Aber zum Abschluss könntest du vielleicht noch verraten, Timo. Ich glaube, das ist für viele interessant. Hast du, ich tippe jetzt mal, einen von den beiden Xetra Gold oder Urvax Gold 2 genommen oder möchtest du es gar nicht verraten? Hast du halbseitige Produkte genommen?
Doch, ich kann es ich kann's verraten. Ich wollte eigentlich das Xetra Gold nehmen. Das war aber nicht handelbar bei, ja, ich kann es sagen, also bei Scalable war es nicht handelbar. Und deswegen habe ich das Euwax 2 habe ich dann genommen.
Genau. Fährst du aber besser? Ja. Also wenn du langfristig drin bleibst, fährst du mit dem Euwax Gold 2 besser, weil du beim Euwax Gold keine Lagergebühren hast. Die sind schon eingepreist. Du hast einen höheren Spread am Anfang, aber keine Lagergebühren.
Ja, der ist aber, beim Xetra, also der ist wirklich.
Ja, beim Xetra Gold, Gold besser, langfristig Euwax Gold 2, absolut. Mhm.
Ja, dann habe ich ja aus Versehen alles richtig gemacht.
Alles richtig gemacht. Der Broker hat dich in die richtige Richtung geleitet.
Ja, sehr gut. Ja, genau. Ja. Scalable sei Dank. Und ja, eigentlich, ich meine, eigentlich müssten die jetzt unseren Podcast hier sponsern, oder?
Mhm. Oder Euwax Gold. Irgendeiner von beiden.
Oder Euwax Gold. Beleg die Scheine auf den Tisch und los geht's.
Los geht's.
Vielleicht hören sie auch erst, dass wir in den Spotify-Rankings steigen.
Ja, das stimmt, das stimmt. Und damit sehr, sehr gute Überleitung, sehr, sehr gute Überleitung. Also Spotify hat richtig vorgelegt. Die Aktie ist um, glaube ich, knapp 15% nach oben gerauscht. Die haben im Quartalszahlen gemeldet. Und die haben wirklich die Analystenerwartungen gesprengt. Die Zahl der zahlenden Abonnenten ist auf knapp 250 Millionen gestiegen. Das ist gegenüber dem Vorjahr ein Plus von roundabout 12% gegenüber dem Vorjahresquartal, um ganz genau zu sein. Sie haben einen kostengünstigen Abo-Tarif noch eingeführt, also quasi einen werbefreien Abo-Plan, der aber nochmal etwas günstiger ist als der ja entsprechend etwas teurere Tarif. Da gab es nämlich bislang meines Wissens nach nur einen. Und dieser teurere Tarif ist deswegen jetzt teurer, weil da das komplette Hörbuchangebot noch mit drin ist. Und bei dem etwas günstigeren Tarif, ja, halt wir mit dem Podcast, Musik natürlich und so weiter. Also Spotify liefert momentan sehr, sehr gut ab und hat natürlich auch ähnlich wie Booking, die wir ja auch neulich behandelt haben, aber da eher so von mir geprägt, ja, mit so ein bisschen negativen Tenor, wobei ihr zwei da ordentlich gegengehalten habt. Spotify ist genau wie Booking und andere, ist eine Plattform, Plattformgeschäftsmodell, meines Wissens nach auch die größte Plattform hier in Europa, also europäische Plattform nach Marktkapitalisierung. Korrigiert mich, wenn es da noch einen anderen Player gibt, den ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm habe. Aber das ist halt sehr, sehr interessant. Aber jetzt ist natürlich die Frage, Spotify hat ein neues Allzeithoch markiert. Da würde ich mal tippen, dass du, Lars, als aktiver Anleger da natürlich drauf blickst und sagst, okay, das ist super bullish. Aber die Frage ist natürlich, ist das trotzdem noch interessant in puncto langfristiges Investment? Weil da könnte man ja jetzt trotzdem auch drauf schauen und sagen, ja, shit, vielleicht bin ich ein bisschen spät dran. Vielleicht hätte ich mal zu 100 Euro zugreifen müssen, anstatt jetzt irgendwie bei 300.
Ja, ich denke, das spricht nicht nur den Aktiven. Also wenn irgendeine Aktie ein neues Allzeithoch erreicht, dann ist das auch für langfristige Investoren ja erstmal was Bullisches, aber nicht unbedingt ein bullisches Signal. Also ich habe lange überlegt, wie ich darauf antworten soll. Ich muss erstmal einschränkend sagen, ich bin mal eventuell nicht der ganz richtige Ansprechpartner für Content-Plattformen. Ich habe die in der Vergangenheit, zum Beispiel eine Netflix oder auch eine Disney, bei Disney allerdings mit Recht, ziemlich skeptisch gesehen, weil die, auch Spotify hat ja unfassbar viel Geld zwischendurch ausgegeben für Content. Also was Joe Rogan, meine Güte, das, wie sie das wieder reinspielen, das kann, I don't know, die Verwertungskette bei Joe Rogan wird wahrscheinlich ein bisschen länger sein. Aber ich habe mir jetzt mal das Wachstum angesehen und wer investiert ist, ist okay. Für mich sind alle Content-Anbieter, kein oder reinen Content-Anbieter, ich würde Amazon jetzt mal rausrechnen, weil das Prime oder der Content dort nicht primär erstellt wird, um Content-Anbieter zu sein, sondern um möglichst viele Prime-Kunden zu bekommen. Das geht ja auch auf. Aber ich bin da, als langfristiges Investment ist das für mich alles ein bisschen zu unsicher. Und ich finde Spotify sportlich bewertet auf dem Niveau. Sagen wir es mal so, ich will es jetzt nicht zu skeptisch sehen. Aber wenn man sich das doch etwas schwankende Wachstum ansieht, sie sind nicht priced for perfection, aber so weit weg sind sie meines Erachtens auch nicht davon. Und außerdem will ich auch nichts Positives sagen, weil sie es ja irgendwie jetzt geschafft haben, für Nicht-Abonnenten zu machen, dass du die Werbung am Anfang hörst. Und ich kann sie nicht wegklicken. Normalerweise konntest du dreimal auf die 15 Sekunden Vortaste und jetzt musst du dir das alles immer anhören. Aber ja, ich habe keine ausgeprägte Meinung zu Spotify. Mir wäre es ein bisschen zu teuer, um auf diesem Niveau noch zu kaufen.
Ich werfe noch ein paar Zahlen in die Manege. Also 52er KGV aktuell, 42er KGV für nächstes Jahr, also wenn die Analystenerwartungen natürlich aufgehen, 34er KGV für 26 ist jetzt endlich mal wieder nach mehreren Jahren profitabel geworden, Spotify. Aber wenn man auch mal sich die Zahlen anschaut, also auch die Umsatzprognosen, das sieht alles ganz hübsch aus, aber die Schulden werden auch steigen. Also wir haben aktuell dieses Jahr 4 Milliarden Schulden, wir werden nächstes Jahr auf über 6 Milliarden gehen und dann auf über 8 Milliarden. Also irgendwo wird dieses Wachstum natürlich auch durch mehr Schulden erkauft. Und ich muss sagen, ich bin bei Spotify neutral. Ich habe keine Position in Spotify, aber ich sehe halt, ich bin ewig schon Spotify-Kunde und ich höre alle Podcasts alles nur über Spotify an. Aber ich sehe sowas halt auch immer in der Gefahr, wenn wirklich Amazon sagt, naja, jetzt räumen wir mal alles auf und jetzt wollen wir noch mehr Kunden. Ihr kennt ja da meine Meinung. Also das ist ja auch so ein Netflix-Ding, wo ich sage, ja, irgendwo ist es dann so ein Content-War und am Ende gewinnt halt Amazon, weil sie halt die größte Kasse haben und die größte Brust in dem Bereich. Also von daher, und wie Lars sagt, ich finde Spotify auch aktuell ambitioniert, also bewertet, die Schulden steigen. Und da ist schon viel drin mittlerweile. Also diese Profitabilität, die jetzt erreicht wurde, da haben schon einige Leute hier viel reininterpretiert. Und seit 2023, seit Januar, Verdreifachung im Kurs. Also da muss jetzt schon viel neue Fantasie reinkommen und das können nicht nur ein paar Hörbücher oder ein paar neue Abo-Preise sein. Und wie gesagt, diese ganze Strategie mit Joe Rogan, ich glaube 400 Millionen Dollar hat das Wall Street Journal geschrieben. Wen hatten sie dann noch? Die Royals und alle möglichen hatten sie ja mal eingekauft. Das hat ja alles gefloppt. Also ich frage mich, wo jetzt wirklich der große Knaller herkommt, dass das Wachstum wirklich beschleunigt wird bei Spotify. Weil das wird ja die zukünftige Bewertung dann entscheiden.
Okay, also in puncto KGV ist schon richtig. Marktkapitalisierung, Umsatz finde ich jetzt nicht so super, super, super sportlich. Also KUV von 4, ich finde, also knapp aufgerundet. Das ist noch irgendwie voll im Rahmen. Ich finde, was interessant ist, ist der Punkt, dass irgendwie so diese, also Netflix und auch Spotify sind ja quasi so One-Liner sozusagen. Also die haben ein Geschäftsmodell, mit dem sie irgendwie Geld verdienen. Und ich würde sagen, Lars hat recht in dem Punkt, dass Amazon mit Sicherheit einer der besten Streamer ist, weil da würde ich voll mitgehen, weil die es am besten umsetzen, weil sie vielleicht auch das klarste Ziel haben. Ich finde jetzt Netflix, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, in puncto Content-Strategie aktuell ziemlich schwach, insbesondere die Eigenproduktionen. Und bei Spotify würde ich sagen, dass sie aber im Vergleich jetzt zu Apple Music oder auch Apple Podcast oder so, dass sie da schon irgendwie ein bisschen besser aufgestellt sind. Ich kann nur nicht gerade bewerten, wie sie international aufgestellt sind. Also hören tatsächlich viele Leute in Amerika oder in Asien Spotify? Mhm. Oder ist Spotify eher so ein europäisches Ding?
Naja, du hast 626 Millionen aktive User im Monat. Also das heißt, du hast schon in USA, in Europa eine Userbase und du hast ja dieses Werbeabo, was Lars gerne nutzt, ist ja aus Spotify-Sicht eigentlich das Schwellenländer-Abo, wo man versucht, die Leute dann über Gratis-Content und Werbung an irgendwann mal ein Bezahlabo heranzuführen. Also mal gucken, ob das bei Lars auch funktioniert. Also sie versuchen halt in neuen Regionen zu wachsen. Das sind gerade Schwellenländer.
Vor allem das Gute ist, ich denke mir, meine Güte, so viele Abos musst du nicht machen. Mein Sohn, der derzeit noch komplett von mir finanziert wird, sagt, ja, natürlich habe ich ein Premium-Abo. Dass bei Amazon was mit drin ist, da habe ich ja gar nicht die ganzen Playlists und so weiter. Ich sage, ja, sorry, das ist natürlich Ist ja schön, wenn sich einer aus der Familie leisten kann.
Weil sie machen es definitiv besser als Amazon. Also ich habe nicht den Eindruck, dass Amazon jetzt so ein großer Spotify-Disruptor
wäre.
Also ich finde Amazon gefährlicher für die Streamer, also insbesondere für Netflix. Und im Audiobereich finde ich Spotify aber wirklich also insgesamt recht gut. Also ich habe nämlich wahrscheinlich auch noch das teure Abo-Modell und ich habe nicht ein einziges Hörbuch bei denen gehört. Ich muss mich jetzt auch mal downgraden dann auf die andere Variante.
Aber Amazon ist halt ein Mitnahmeprodukt. Also darf man ja nicht vergessen. Kein Mensch bezahlt ja. Du kannst natürlich so eine Premium-Version bei Amazon noch machen, aber das hat ja jeder Prime-Kunde mit drin. Und lass mich noch zwei Dinge sagen. Also ich würde den Unterschied zwischen Netflix und Spotify schon sehen, weil Netflix, und darüber wird ja auch diskutiert, beziehungsweise es gibt da ja auch schon erste konkrete Hinweise, dass das passiert. Netflix kann natürlich, das ist der Vorteil bei visueller Wahrnehmung, kann natürlich sein Angebot theoretisch leicht ausbreiten. Du kannst zum Beispiel jemanden den ganzen Tag an Netflix binden, wenn du Sportübertragung machst oder wenn du Olympia, machen sie nicht Olympia, aber bei Sport haben sie schon einiges gekauft. Das kostet sehr viel, weiß ich, willst du sagen, nur das ist auch der Grund, warum du bei beiden Werten nicht auf das Kurs-Umsatz-Verhältnis gucken darfst. Man darf natürlich drauf gucken, weil man schauen muss, was haben die ausgegeben für diesen Umsatz. Denn das taucht im Kursumsatzverhältnis ja nicht auf. Und Spotify hat für seinen Umsatz, für die Umsatzsteigerung sehr, sehr viel ausgegeben. Und du könntest natürlich theoretisch sogar dein Kursumsatzverhältnis noch weiter senken. Das würde dir einfach was in deiner auf der Fremdkapitalseite auftaucht, belastet ja nicht diese Kennzahl. Und deswegen ist das eher was, wo ich sagen würde, okay, beim unterbewerteten Industrieunternehmen, da ist das ein bisschen was anderes. Aber Spotify komme ich nicht auf, also günstig kann ich mir die nicht rechnen.
Nee, unbedingt. Das ist ein sehr guter Punkt, den du ansprichst. Das, was Lars jetzt gerade gesagt hat, in sehr ausführlicher Form, das kann man eigentlich auch so, also du hast ein KUV von 4, aber ein KGV von 50. Also da sieht man ja schon, dass die da höchstwahrscheinlich relativ viel Geld ausgeben müssen, um halt diesen Umsatz darzustellen. Oder andersherum, um halt Content zu produzieren oder, ne? Aber das Ding ist, die können das leichter ausweiten. Das ist leichter ausweiten, weil Netflix, also so Sportrechtübertragung, das ist schon echt teuer. Filme zu produzieren und Serien, die hochwertig sind, das ist auch ziemlich teuer, also für Netflix. Und außerdem macht das auch schon Amazon Prime. Ich habe nämlich Wimbledon jetzt geschaut und zwar wirklich über Amazon Prime. In einer recht guten Qualität. Die hatten da Michael Stich als Co-Kommentator und so. Also ich muss dazu sagen, Disclaimer, ich bin Tennisspieler und gucke ich da schon drauf, wer da mit kommentiert und so.
Nee, haben sie gut gemacht, ganz klar auch, dass du den Court aussuchen kannst und so weiter. Das ist war alles gut, aber ist halt für Amazon, wenn man sich das in den Größenordnungen, den Amazon rechnet, deswegen ist Prime ja auch so ein attraktives Produkt, ist Wahnsinn. Wenn die Prime dann mal wieder $3 hochmachen, wie viele Milliarden Mehreinnahmen das sind, das Konzept funktioniert.
Und Prime ist etwas, was du wahrscheinlich in deinem Leben niemals kündigen wirst. Also da muss es schon richtig schlecht gehen, dass du Prime kündigst. Ja. Eher Netflix, eher Spotify als Prime. Also das ist wahrscheinlich auch das längste Abo meines Lebens, weil ich schon immer Prime-Kunde war. Und es werden bleibt, weil du so viele Leistungen kriegst. Und dann nimmst du halt diese $10 Preiserhöhung alle ein, zwei Jahre mal hin. Aber bei Spotify sagst du irgendwann, vielleicht gehe ich raus, vielleicht, wie du, Timo, sagst, mache ich ein Downgrade, weil ein Hörbuch brauche ich eh nicht. Und vielleicht irgendwo sagst du, na, vielleicht habe ich doch bei Amazon mal ein paar Lieder drin. Also das ist ja das Krasse bei Amazon einfach, dieses Abo gibt keiner mehr auf.
Ja, das stimmt. Und ich sehe auch übrigens jetzt gerade, wo ich mal hier in die geografische Umsatzverteilung schaue, dass die USA da durchaus auch einen fetten Batzen Geld mit reinspielen.
Ja, Joe Rogan die meisten Europäer vielleicht auch Englisch könnten, aber der ist ganz klar gekauft für den Umsatz in den USA, denke ich. Also die Briten zum Beispiel können sehr gut Englisch.
die einen sagen so, die anderen sagen so. Aber also Joe Rogan, ist das dieser Podcast, wo Elon Musk mal gekifft hat?
Ja, genau.
Ah, ja, muss ich vielleicht auch mal reinhören.
Ich dachte, du sagst jetzt, muss ich vielleicht auch mal kiffen.
Legal, alles legal.
Kurze Unterbrechung, aber es ist super wichtig, denn wenn ihr wissen wollt, ob Nvidia ein Kauf ist, wie es bei Tesla weitergeht, was VW so als Aktie in den nächsten Monaten machen wird, ob Lithium ein Comeback feiern wird, wie Uran weiterhin sich entwickeln wird und vor allem, wenn ihr dabei sein wollt, wenn wir mal wieder einen Gast einladen, dann lasst unbedingt ein Abo hier vom Kanal da, denn diejenigen, die ein Abo haben, werden natürlich als Erste informiert. Und jetzt geht's auch schon wieder weiter.
Ja, das stimmt. Mittlerweile. Aber bevor ich mir jetzt einen großen Joint zusammenbastel, können wir doch vorher noch über CrowdStrike sprechen, weil da ist ja auch die Frage, was haben die geraucht? Weil ja, dieses Update, was die aufspielen wollten, das war ja doch ein ziemliches Desaster. Ich habe es indirekt zu spüren bekommen. Ich war letztes Wochenende in Warschau und da ist die Bahn zum Flughafen, zum Münchner Flughafen ist ausgefallen. Und offenbar waren die auch, das haben wir später erfahren, von diesem CrowdStrike-Update betroffen. Aber die Hörerfrage, die kommt von Sebastian, von
Timo, deinem Namensvetter.
Namensvetter. Schönen Gruß an dieser Stelle. Er fragt, CrowdStrike, jetzt zuschlagen. Was meint ihr?
Genau. Einfache Frage und ähnlich wie du, Timo, ich war auch betroffen. Ich bin am Sonntag zurückgeflogen. Ich war in Serbien und bin dann mit der Bahn nach Montenegro gefahren und bin am Sonntag zurückgeflogen und ich hatte 5 Stunden Verspätung und so viel Zeit, alles Mögliche zu konsumieren an diesem ewig langen Reisetag, dass ich mir dachte, ja, also da habe ich die Frage auch von Timo rausgefischt und dachte mir, ja, die passt ja perfekt hier rein. Also um alle abzuholen, wahrscheinlich haben es alle mitbekommen, das ist ja jetzt nicht neu, aber vor gut einer Woche gab es ja diesen Ausfall, weil CrowdStrike wohl ein Update eingespielt hat bei Microsoft, was nicht richtig geprüft wurde, ich sage es mal ganz diplomatisch, und was dann einfach zu Serverausfällen oder auch gewissen technischen Ausfällen geführt hat, also sei es Airline, Logistik und was auch immer. Die CrowdStrike-Aktie hat darauf natürlich reagiert, 35% minus seit dem Hoch, welches Anfang Juli erreicht wurde. Und jetzt stellt sich natürlich einfach mal ganz by the dip-mäßig die Frage, gehen wir jetzt oder wir oder geht man jetzt, wenn man an der Aktie Interesse hat, in CrowdStrike rein oder eher nicht? Ich lasse euch mal den Vortritt.
Fun Fact, Lars, ich lasse dir den Vortritt, aber wenn man hier CrowdStrike-Aktie gerade googelt, dann kommt hier unter anderem auch ein Video von dir. Amazon, Microsoft, CrowdStrike, Aktien verkaufen, Fragezeichen. Das passt ja. Muss ich mir gleich mal anschauen.
Ja, das Video habe ich tatsächlich aufgenommen am Wochenende. Das ist auf dem Tradermacher-Kanal entstanden. Und ich habe dort gesagt, da waren wir bei ungefähr $295. Wir sind jetzt $30 tiefer. Und ich bin da nur kurz auf die, na sagen wir mal, fundamentalen Ereignisse, die hier stattgefunden haben, eingegangen. Aber CrowdStrike ist das erste Mal seit vielen, vielen Monaten. Also es gibt Charttechnik, wo man sagen kann, ja, weiß ich nicht, kann man was reininterpretieren. Aber es gibt so einige wenige, ich muss mal so ein Best-of machen, aber da muss ich eigentlich auch ein teures Buch mal schreiben. Also so ein Best-of, da ist die Wahrscheinlichkeit wirklich sehr, sehr hoch, dass das so eintritt. Ob zuerst das Huhn da war oder das Ei, also ob das eine selbsterfüllende Prophezeiung ist, spielt keine Rolle. Und wenn sich Aktien sehr schnell der 200-Tage-Linie nähern, das heißt also regelrecht darauf abstürzen, und für diejenigen, die uns jetzt nur hören, ich mache gerade eine Absturzbewegung mit meiner Hand, dann ist das in der Regel nicht wie bei so einem berühmten Gummiband-Effekt, dass es nach oben wieder abprallt, sondern wenn das mit so einer Geschwindigkeit passiert, dann hält die 200-Tage-Linie oft nicht. Wir stehen jetzt ungefähr 10% tiefer. Das heißt also, meine Aussage in dem Video, was ich am Sonntag aufgenommen habe, was aber am Dienstag dann erst erschienen ist, das hier ist eigentlich eine inoffizielle Urlaubswoche von mir, das hat sich insofern schon bewahrheitet, denn wir sind deutlich tiefer gerutscht. Ich kann hier auch nicht viel zu dem beitragen, was eventuell schon mal in den Raum gestellt wurde. Also ich nehme mal an, dass in den AGBs mehr oder weniger ausgeschlossen werden kann, dass hier Regressansprüche entstehen. Also von dem, das sind theoretisch natürlich Schäden, die in die Millionen oder Milliarden gehen. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, das kann kein Unternehmen leisten und sich dagegen letztlich auch nicht versichern. Und von daher nehme ich nicht an, dass da so viel hinterherkommt. Aber die Aktie sieht trotzdem angeschlagen aus. Wenn irgendetwas derart schnell einbricht wie diese Aktie und dann gibt es praktisch keine Gegenbewegung, da müsste ich nicht unbedingt, obwohl ich das Unternehmen spannend finde, also es ist jetzt fraglos gutes Wachstum und gut aufgestellt für die Zukunft, aber mir wäre es dann lieber, wenn ich das nochmal ein bisschen, wenn die Aktie ein bisschen tiefer bekäme, wenn überhaupt. Und das würde bedeuten zwischen 210 und 240 US-Dollar. Aber nochmal, so eine Geschwindigkeit, ach, das dauert dann meist, bis sich das Ganze wieder ein bisschen berappelt. Und von daher, ja, interessant zu beobachten. Für mich war der größte Schock, wie unfassbar vernetzt die Welt ist. Ich war aber ganz happy, dass es kein Cyberangriff war. Dann hätte ich mir noch größere Sorgen gemacht um unsere Stabilität. Aber, also ich gehe jetzt mal davon aus. Also insofern, für mich ist das noch keine Aktie, bei der ich jetzt zuschlagen würde.
Timo, bist du?
Das ist total krass, wer hier alles, also wen Market Screener alles im Sektorenvergleich anzeigt. Also es schließt sich mir nicht alles, muss ich ganz ehrlich sagen. Also hier wird Accenture mit angezeigt. Okay, IBM, ja, kann man sich irgendwie Tata Consultancy Services. Also ich hätte gedacht, dass da deutlich mehr direkter Cyber Security, dass mehr direkte Cyber Security Werte mit reinkommen. Also um es kurz zu machen, also CrowdStrike war ein Outperformer, also zumindest laut Market Screener hier in diesem Sektorenvergleich. Und ich denke auch, dass so eine Aktie, also ich liebäugel, ich mach's mal mit einem anderen Beispiel, ich liebäugel so ein ganz kleines bisschen mit der Nike oder beschäftige mich gerade. Und da das immer bei mir irgendwie so sich so ein bisschen hinzieht, diese Beschäftigung, also man sieht es ja daran, wie lange ich jetzt mit Gold rumgemacht habe. Ich habe ja, glaube ich, schon im letzten Jahr zum ersten Mal erzählt, also ich beschäftige mich gerade mit dem schimmernden Edelmetall und jetzt ist Juli und jetzt habe ich es endlich geschafft. Und bei Nike ist das auch so, dass ich das eigentlich ganz interessant finde, auch wenn jetzt so die reinen Kennzahlen einen nicht unbedingt anschreien, aber diese Bewegung nach unten hin, die ist halt doch auch echt krass. Und da kann man nicht überall immer davon ausgehen, dass das halt wie im Corona-Crash läuft und so eine V-förmige Gegenbewegung kommt. Selbst wenn sich jetzt herausstellen sollte, dass CrowdStrike nicht regresspflichtig wäre. Aber also A, da ist mit Sicherheit noch diese Unsicherheit irgendwie im Markt drin. Also ich schätze, da will sich jetzt keiner von den Großen irgendwie nackt machen und sagen, okay, ich setze jetzt irgendwie eine echt große Position da drauf und dann steht man hinterher da wie so ein Trottel, wenn dann doch rauskommt, okay, also juristisch ist das vielleicht doch ein bisschen heikler als gedacht und Schadenersatzforderungen könnten dann anstehen. Und B, denke ich, dass du, Lars, da das jetzt eigentlich perfekt zusammengefasst hast, dass das, also dass die Bewegung so dermaßen krass und schnell ist, dass das wahrscheinlich auch für keinen Trader jetzt super interessant wäre, da jetzt auf eine super schnelle Gegenbewegung zu spekulieren.
Also ich, was die Kurzfristigkeit angeht, stimme ich euch zu. Also ob es jetzt da einen Bounce gibt oder nicht, das wird sich zeigen. Das wäre mir jetzt eh zu spekulativ. Aber um deinen Punkt gerade aufzugreifen, Timo, also Market Screener hat immer eine interessante Auswahl an Vergleichswerten in der Übersicht. Aber mein klassischer Konkurrent von CrowdStrike wäre beispielsweise SentinelOne, ist aber mit 7 Milliarden Dollar halt ein ganzes Stück kleiner als CrowdStrike. Ich muss sagen, ich habe CrowdStrike nicht im Depot, habe die aber jetzt, ich hatte es in der letzten Woche gesagt, wie Chipotle, die fallen auch weiter, deswegen habe ich jetzt die Position noch nicht eröffnet. Die habe ich jetzt aber auf meiner engeren Watchlist. Also bei CrowdStrike ist es wohl so, dass du natürlich die gewissen Schadensersatzforderungen bis zu dem Grad ausschließen kannst. Und CrowdStrike, sind wir ehrlich, ist jetzt nicht der Erste, der mal ein fehlerhaftes Update eingespielt hat. Wir hatten schon irgendwo Microsoft und bei anderen, dass mal Clouds down waren und verschiedene Sachen, da sind die auch nicht gestorben. Aber ich würde die Aktie jetzt nicht kaufen und sagen, okay, in 2 Monaten ist die höher. Vielleicht steht sie auch ein Stück tiefer. Aber dass wir jetzt in Gefilde kommen, wo, wenn man die Aktie spannend findet und wenn man auch mal die Wachstumswerte anschaut, also unterstellen wir mal, CrowdStrike laufen jetzt nicht die Kunden davon und aufgrund des hohen Marktanteils und einfach auch der Überlegenheit, dass sie auch Probleme und Hackerangriffe erkennen, werden die weiterhin Zulauf bekommen. Also es ist ein starkes Wachstumsmodell. Ich habe hier mal EBITDA für die nächsten 3 Jahre um die 30-35% Wachstum pro Jahr. Wir haben auch beim Free Cashflow ein deutliches Wachstum von 30% in den nächsten 3 Jahren und auch beim Umsatz so um die 30% Wachstum in den nächsten 3 Jahren. Also bei CrowdStrike, da ist schon Fantasie dahinter, da ist schon wirklich ein gutes, solides Geschäftsmodell dahinter. Und wenn die jetzt einfach weitergeben oder weiter abgeben und eine Bodenbildung sich zeigt, dann ist CrowdStrike für mich in den nächsten 1-2 Wochen definitiv ein Kandidat, den ich mal in mein langfristiges Depot mit einer ersten Position reinnehme. Also das ist, da bin ich ganz überzeugt davon, dass diese Situation wahrscheinlich in ein paar Monaten keinen mehr interessiert und dass die Aktie in 2, 3, 4 Jahren deutlich höher stehen wird.
Kannst bzw. willst du da vielleicht so ein ungefähres Kurslevel irgendwie mal in den Raum schmeißen oder eine Range?
Ich mache das, wie man so sagt, aus der Lameng. Das heißt, ich habe jetzt nicht ein Kursziel, wo ich kaufe, sondern ich gucke mir den Kurs einfach jeden Tag an. Also auf Tagesschlussbasis. Und wenn ich sehe, dass hier die Geschwindigkeit, also dieser extreme Absturz, den wir jetzt gesehen haben, wenn der sich verlangsamt und wenn hier die Dynamik rausgeht und man sagen kann, okay, jetzt haben die, die verkaufen wollten, wahrscheinlich verkauft, dann sage ich, dann ist jetzt wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit doch ein Stück höher, dass wir jetzt nicht nochmal 30% fallen. Vielleicht fallen wir auch nochmal 10%, aber dass wir jetzt so zumindest die große Verkaufswelle raus haben und dann würde ich reingehen. Ob das jetzt auf dem aktuellen Niveau ist, ob das $30 tiefer ist oder ob das irgendwo, wie Lars sagt, bei um die $200, kann ich dir jetzt so nicht sagen. Das ist eher so ein dynamischer Prozess und im Endeffekt ist es mir auch wurscht, weil ich die Aktie langfristig reinnehme, ob ich jetzt 20% daneben liege, mein Gott. Es wird jetzt aber auch nicht eine Riesenposition, sondern ich werde einfach mal CrowdStrike kaufen, gucken, wie es läuft und dann die Position peu à peu ausbauen. Aber ich finde das Unternehmen sehr, sehr spannend und gerade so eine Krise, die wir jetzt aktuell sehen, das kann immer eine gute Einstiegsmöglichkeit sein.
Man sollte an der Stelle vielleicht auch noch dran denken, dass zumindest in vielen Bereichen CrowdStrike ja nicht der einzige Anbieter ist. Also es ist kein Monopol. Und gerade bei den, das ist ja, viele Systeme greifen da ja ineinander. Und wenn du über Cybersecurity als Ganzes sprichst, dann gibt es natürlich auch noch mehr Anbieter. Die haben alle nicht die Marge gehabt wie CrowdStrike. Ich weiß aber nicht, wie das ist. Diese Marge ist teilweise, wie lang die Historie der Preiserhöhung ist, kann ich nicht sagen. Ich habe es nur gesehen für die letzten 2 Jahre, dass der Service, den man hier in Anspruch nimmt, auch ein gutes Stück teurer geworden ist. Und zwar über die Inflationsraten hinaus. Und wenn du jetzt beim nächsten Mal hingehst und bei den Kunden dann sagst, ja, ach übrigens, ist halt so, ist wieder 15% teurer, dann weiß ich nicht, ob das die ideale Voraussetzung ist, wenn du da dann, also du sprichst ja bei großen Firmen, die schicken dir nicht eine Mail, sondern da sind natürlich Verhandlungen und die werden natürlich auch sitzen und sagen, really? Also jetzt sagen wir nehmen nochmal die Preise hoch und ob du, das kann zum Teil dann eben auch auf die Marge drücken. Also ich finde den gesamten Bereich Cybersecurity natürlich spannend, aber er ist eben auch für jeden so offensichtlich spannend, dass dann man nicht davon ausgehen muss, dass man hier irgendwelche Schnäppchen macht. Deswegen, ja, also deswegen ich werde es mit Wohlwollen begleiten, was du machst, aber als Zuschauer.
Deswegen finde ich ja CrowdStrike jetzt spannend, weil du eben diesen 1/3 Abverkauf hast binnen weniger Tage, weil halt jetzt alle auf diesem Problem herumhacken. Also ich werde gerne berichten. Wir bleiben da dran und ich bringe es auch mit, wenn ich gekauft habe.
Ja, aber echt guter Punkt. Also ja, es leuchtet total ein irgendwie. Also wie willst du jetzt Preiserhöhungen durchsetzen? Und das Zweite ist, wie willst du jetzt noch überhaupt neue Kunden gewinnen? Also weißt du, da fehlt dir als Vertriebler ja, also ehrlicherweise ein bisschen argumentative Munition. Ja,
Timo, wie oft fällt bei der Lufthansa Flieger aus oder wie oft und die gewinnen Kunden? Also ich mache mal ein extremes Beispiel. Also ich glaube, dass das einfach vergessen wird. Das ist jetzt ein Thema, alle sprechen drüber. In 2 Monaten, weil du mal ein fehlerhaftes Update eingespielt hast. Ich meine, CrowdStrike wird dann gemessen werden an dem, was sie verhindern, an den Angriffen, die sie erkennen. Da sind sie ja nicht schlechter geworden. Sie haben halt Kacke gebaut, Scheiße gebaut, muss also, man schon sagen. Ja,
wenn sie, der Punkt leuchtet ein, aber sagen wir mal, sie haben wirklich jetzt, und das kann ich nicht beurteilen, also Systeme, die super gut laufen, die Kunden sind irgendwie eigentlich happy und zufrieden. Jetzt hast du einmal diesen riesen Schaden, auch riesen Image-Schaden und diejenigen, die CrowdStrike jetzt schon haben, da sind die Wechselkosten höchstwahrscheinlich auch ziemlich hoch. Also die können jetzt nicht so einfach dann von heute auf morgen sagen, schwupps, und wir stellen jetzt um auf ein neues System. Das leuchtet schon ein. Aber das Zweite ist, ich meine, Cybersecurity für deine Firma, das ist eigentlich fast eine Lifetime-Investition. Das machst du vielleicht einmal oder wenn du super unzufrieden bist, vielleicht ein zweites oder maximal ein drittes Mal. Aber wie willst du das als Vertriebler jetzt, also wie willst du das machen?
Ja, wobei man muss fairerweise sagen, die Software, also das Einspielen des Updates hat ja dazu geführt. Das heißt also, die Software hat ja nicht dazu geführt, dass schadhafte Systeme eindringen.
Ist gut, aber de facto waren die Sachen down.
Entschuldigung, wenn ich den Charlie Munger noch machen darf, alles klar. Vielleicht hat das in 2 Monaten alle vergessen. Wahrscheinlich. Wenn das aber in den nächsten 12 Monaten nochmal passiert, aus welchen Gründen immer, und offensichtlich war es ja ein menschlicher Fehler, der dahinter stand, dann ist aber Big Trouble in Little, keine Ahnung wo, Crowds, wahrscheinlich im Silicon Valley, aber das wäre dann tatsächlich sehr nachhaltig.
Da hast du recht, Lars, und deswegen genau dieses Risiko, wenn du jetzt natürlich eine Stringenz an Fehlern hier aufbaust, dann bist du raus aus dem Spiel. Also einmal ist keinmal und das wird man verzeihen. Ich bin da komplett überzeugt. Wenn das in 3 Monaten wieder passiert, ja, dann war es total doof.
Ihr seid nicht verheiratet, sonst hättet ihr den Spruch nicht so locker auf den Lippen.
Ja.
Ach doch, du bist verheiratet, Timo. Sorry, hier ist nur einer nicht verheiratet.
Deswegen habe ich gesagt, weißt du?
Ja, aber ich hatte gerade eine lange Leitung. Ich dachte, du meintest, Sebastian und ich sind nicht verheiratet. Das stimmt.
Man überlegt noch.
Ja, genau. Ich kann mich noch nicht durchringen, irgendwie, ob ich den Antrag von Sebastian... Lass uns zum nächsten Thema über. Also Sebastian, wundert mich, dass du überhaupt noch in Aktien investierst, weil, man muss ja richtig gehend Angst haben, enteignet zu werden. Was ist da los?
Richtig. Ich habe hier mal einen richtig schönen YouTube-Titel mitgebracht, ja. Enteignung von Privatanlegern. Aber aufgrund aktuellen Anlasses, also wir haben ganz viele Fragen auch bekommen zu Warta, beziehungsweise zu dem, was bei Warta vor sich geht, weil dort wahrscheinlich das sogenannte Starduck bemüht wird. Und jetzt muss ich es ablesen, weil ich mir diesen Gesetzesnamen niemals merken kann. Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen, abgekürzt Starduck. Und diejenigen, die bei Warta dabei sind, die werden es am Montag schmerzlich mitbekommen haben, dass dort also am Wochenende eine Meldung kam, dass man jetzt das Unternehmen restrukturiert, also nicht in eine Insolvenz schickt, sondern restrukturiert und wahrscheinlich das sogenannte Starduck-Gesetz, welches seit dem Jahr 2021 in Deutschland aktiv ist, bemühen wird. Und mir geht es jetzt gar nicht um Warta im Speziellen, mir geht es um dieses Gesetz und mir geht es um eine ganz große Warnung. Weil wir haben ja in Deutschland auch den Trend, wenn man sich auf Wall Street Online oder verschiedenen Börsenportalen mal anschaut, was so die meistdiskutiertesten Aktien sind, sind ja da relativ viele, wie meine Mutter sagen würde, Verrecker dabei. Also Aktien, die in einer Schieflage sich befinden und wo gerne Kleinaktionäre reingehen und sagen, ja, aber wenn dieses Unternehmen vielleicht doch wieder auf die Spur kommt und dann wieder die früheren Kurse erreicht, die vielleicht 10-mal, 20, 30-mal so hoch waren, dann mache ich damit richtig viel Gewinn. Und das war, denke ich, auch bei Warta der Fall und bei einigen anderen davor. Und da ist es so, dass wir in Deutschland aufgrund dieses Starduck-Gesetzes mittlerweile eine Imbalance haben. Das heißt, mittels dieses Gesetzes können Großaktionäre oder auch Gläubiger relativ einfach mit Zustimmung von Vorstand, Aufsichtsrat und einem Gericht die verbliebenen Aktionäre rausdrängen. Das heißt, das Grundkapital wird dann auf Null gesetzt und alle, die Aktien haben, und das stand jetzt bei Warta beispielsweise aus aktuellem Anlass, habe ich es mitgebracht, auch in so einer Pressemeldung, ob sie es dann bemühen, werden wir sehen. Das wird wahrscheinlich auch gechallenged werden gerichtlich. Aber sie versuchen es zumindest, dass also die ganzen Aktionäre rausgedrängt werden. Das Grundkapital wird auf Null gesetzt, das heißt, die Aktien sind wertlos. Und danach erhöhen wenige Neueigner das Grundkapital wieder auf einen gewissen Betrag. Es ist bei Watt, dass wir im Gespräch, ob Porsche doch größer einsteigen könnte oder auch der Altaktionär, ob der noch größer einsteigt. Und dann machen die ihr eigenes Ding. Was ich sagen will, früher sind Kleinaktionäre oder Kleinanleger rangegangen, haben gesagt, oh, dieses Unternehmen ist in Schieflage, könnte ja wieder zu alten Höhen emporsteigen. Aufgrund dieses Starduck-Gesetzes ist die Macht verschoben worden und es ist eben nicht so, dass es da vielleicht eine Erholung gibt, sondern dass man einfach komplett seinen Einsatz verliert, weil einfach die Aktien wertlos verfallen und wertlos werden. Und davon möchte ich nur warnen, dass gerade bei solchen Nischengeschichten von Aktien, die stark angeschlagen sind, man eben nicht auf eine Erholung setzen sollte, weil diese Neuschaffung des gesetzlichen Grundlagen seit 2021 in Deutschland einfach die Macht hin zu Großaktionären und Großgläubigern deutlich verschoben hat. Und das einfach für alle bringt jetzt natürlich nichts in Retrospektive für alle, die bei Warta dabei sind, aber alle, die in solchen Werten gerne zocken, sollte man dieses Gesetz wirklich auf dem Schirm haben, weil da der kleine Mann, der kleine Aktionär deutlich ins Hintertreffen geraten ist, verglichen mit den wirklich Großen. Und das ist, muss ich schon sagen, eine Art Enteignung, weil die Kohle ist einfach weg. Also das ist nicht, dass es dann noch ein Hoffen gibt und ein Bangen, sondern man setzt einfach dieses Unternehmen in eine Restrukturierung, wirft die alten Aktionäre raus und macht ein neues Ding ohne die weiter. Also das ist hat jetzt nicht zum Aktionärsfreundlichkeit in Deutschland, muss ich sagen, beigetragen. Also deswegen mal als informatives Thema und gerne interessiert mich eure Meinung dazu.
Ja, volle Zustimmung und es gibt meines Erachtens keine Notwendigkeit für so ein Gesetz. Damit stärkt man ja nicht den Wirtschaftsstandort Deutschland, insbesondere weil es zutiefst ungerecht ist, denn einzelne Aktionäre, wie in dem Fall der Großaktionär von Warta, der ja explizit davon ausgenommen werden kann. Das heißt also, er wird ja entsprechend der Verwässerung der Anteile dann seinen Anteil erhöhen. Und wir haben das Gesetz ja, ich will nicht sagen, wir haben es übernommen aus den USA, aber die USA hatten es schon etwas früher, etwas Ähnlicheres. Und manches, was von der mit Börse und USA zu tun hat, da kann man ruhig mal drauf schauen. Aber das ist, ich verstehe es nicht. Also ganz ehrlich, ich bin da ein bisschen tiefer eingestiegen, auch als, ich habe ja direkt die Meldung, ja, in unserer, momentan sind wir noch in der Testphase, unserer Community direkt eingestellt. Und da stand es schon drin, Altaktionäre werden wahrscheinlich nichts bekommen. Es gibt für mich da keine Notwendigkeit. Es gibt ja auch Gesetze, die man nicht versteht, wo man sagt, ja, aber es hat nun mal den und den Grund und dann kannst du das Unternehmen retten und so weiter. Aber das quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu machen, ist tatsächlich, passt so gar nicht eigentlich zu dem, was wir uns unter Börse und unter Risikokapital vorstellen. Also ist, nichtsdestotrotz hätte man bei Warta, ich weiß, darum geht es nicht, man hätte es wahnsinnig früh sehen können. Man muss auf sowas dann ja auch nicht machen. Man muss nicht sehenden Auges damit abwärts gehen. Und ja, aber es ist wirklich sehr, sehr bedenklich. Und ich glaube auch, gerade weil dieser Großaktionär komplett von der Aktion, beziehungsweise dann, wenn es gut geht, ich glaube auch, dass das nach der Restrukturierung kein gutes Unternehmen sein wird. Ja? Also es hat ja Gründe dafür, dass das Geschäft so schlecht gelaufen ist. Ich glaube aber trotzdem, dass hier ziemlich viele Klagen auch noch kommen werden. Die Schutzgemeinschaft deutscher Kleinaktionäre sammelt jetzt schon fleißig. Das wird vielleicht auch schwierig werden. Aber trotzdem ist die Aktie dann erstmal wertlos im Depot. Ja, also wer es nicht aus steuerlichen Gründen behalten möchte, wobei es wäre meines Erachtens, Vorsicht, immer einen Juristen fragen, der Zeitpunkt ist ja dann entscheidend. Also ich glaube, ob man die Aktie jetzt behalten muss oder ob man schon geschädigt, nee, man ist wahrscheinlich schon geschädigter, selbst wenn sie jetzt verkaufen würde, könnte man sich gegebenenfalls noch an diesen Verfahren beteiligen. Bin ich aber nicht ganz sicher und ich möchte auch niemanden dazu animieren, das privat zu machen. Keine Chance. Da muss man dann in so einer Sammelklage sich eintragen lassen. Das kostet in der Regel nichts. Ich glaube, das kann dann sinnvoll sein, ja.
Also die Mitteilung hat hier offenbar enthalten, dass es auch um die Sicherung von Arbeitsplätzen geht und den Schutz von Gläubigerinteressen. Also zweiteres glaube ich, ersteres glaube ich nicht. Und Porsche ist zumindest ja jetzt im Gespräch, waren schon vorher im Gespräch, ob sie das Geschäft von Warta mit den Elektroautobatterien übernehmen könnten. Also die haben jetzt natürlich eine Verhandlungsposition, wie sie besser eigentlich gar nicht geht. Und vielleicht würde das der Porsche AG, also dem Autobauer, nicht der Holding, wir reden jetzt über den Autobauer, wahrscheinlich, also könnte das dem Autobauer auch helfen, weil da steht der Aktienkurs ja auch ziemlich unter Druck. Ist nicht nur die Warta, die abgestürzt ist, auch die Porsche sieht aktuell nicht gut aus. Und da ist natürlich die Frage, was kann man da machen? Wir haben die Porsche vor ein paar Episoden schon mal zusammen behandelt. Und ehrlicherweise, ich finde es, ich sag's schon mal vorweg, ohne es jetzt schon mal groß zu begründen, ich übergebe euch das Wort, aber ich finde es interessant. Ich finde die Porsche wirklich spannend gerade.
Ja, Sebastian, ich weiß gar nicht, ob du Führerschein hast, aber willst du loslegen?
Nee, du hattest die Frage noch mitgebracht, Porsche jetzt kaufen.
Ja, okay, gerne.
Ich mach
den Kehrer dann hinten am Ende des Feldes.
Gut, ich mach's kurz. Ich hatte es auch letztes Mal schon gesagt. Ich habe jetzt die Porsche nicht irgendwie auf der Watchlist. Ich habe ja noch meine verwiegene VW-Position, deren prozentualer Anteil immer geringer wird im langfristigen Depot. Ich habe es noch ein bisschen aus Nostalgiegründen, aber Autobauer sind jetzt so für mich nicht interessant. Ich hatte ja eine Tesla-Position im taktischen Depot. Da bin ich mal drin, finde ich Tesla ganz spannend. Aber wenn dann Autobauer, dann musst du eigentlich schon gucken, dass du einen Rücksetzer bei Ferrari kriegst und gehst ins Luxussegment als bei Porsche. Und jetzt noch die Lieferkettenproblematik, dass nicht genug Alu kommt, damit die Auslieferungsziele erfüllt werden können. Ja, also kurzum, ich habe jetzt keine große Meinung zu Porsche. Ich habe die Aktie nicht und sie interessiert mich jetzt nicht auch so wirklich. Also ich glaube, da könnt ihr mehr beitragen als ich.
Ja, ich habe es nur, weil ich weiß, dass Porsche relativ häufig so nachgefragt wird, habe ich sie mitgenommen. Und in dem Fall, man könnte eigentlich von, die haben ja einen ähnlichen Kursverlauf, ja, die Story bei der Porsche Holding ist natürlich, dass man dann auf dem Wege letztlich auch die, wenn man, wie heißt es immer, wenn man günstig in Volkswagen investieren möchte, kann man ja auch die Porsche Holding kaufen. Der Kursverlauf bei beiden ist ähnlich und meine Aussage ist eigentlich auch ähnlich. Wer glaubt, und das sind ja ziemlich viele, Elektroautos hätten jetzt erstmal keine große Zukunft, für den ist es nicht interessant. Weil natürlich, ja, was macht dann ein Vorstand, sagt ja, wir setzen auch wieder verstärkt auf Brennern, aber du kannst nicht, Verbrenner, du kannst nicht von einem Quartal aufs andere, also das Wohl und Wehe in den nächsten Jahren wird zu einem beachtlichen Teil auch davon abhängen, wie sich die Elektroauto-Verkäufe entwickeln, der Absatz entwickelt. Und ja, ich habe es ja und bis jetzt einigermaßen recht behalten, wenn wir die breiten Hersteller außer Toyota, die haben es gut gelaufen, mal betrachten, war es ganz schlau, sich aus den Automobilaktien rauszuhalten. Ich finde den Sektor auch langfristig weiterhin nicht spannend. Allerdings muss man sagen, jetzt Porsche, glaube ich, eine Dividendenrendite von über 6%. Die Margenverbesserung war auch ganz okay. Was man allerdings auch sagen muss, ist, dass der Umsatz um fast 25% eingebrochen ist. Und das liegt an den Elektroautoverkäufen. Wenn das, wie so häufig in dem Sektor, zyklisch ist, dann jetzt. Die Aktie zeigt noch nicht ganz so viele Signale der Stabilisierung. Allerdings hat sie auch kein neues Low mehr gemacht. Ich sag's mal so, als Autoskeptiker bzw. Autoaktienskeptiker rückt sie jetzt auf der Watchlist mal ein bisschen häufiger drauf. Ich habe sie jetzt noch nicht gekauft. Ich plane es kurzfristig auch nicht. Aber so langsam, wenn ich wollte, könnte ich mir was draus basteln. Und ich könnte auch verstehen, wenn jemand sagt, nee, das ist doch genau das zyklische Tief, auf das wir gewartet haben. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die nächsten 2 Jahre hinsichtlich der Elektroautoabsätze nochmal weiter im Trend nach unten zeigen. Und wahrscheinlich würde sogar eine Stabilisierung oder eine leichte Aufwärtstendenz dafür sorgen, dass dass sich auch die Aktien wieder deutlich besser entwickeln. Und insofern, ja, ich weiß, Timo, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen. Wer da grundsätzlich mal für offen ist, dann klar, jetzt mehr Antizyklik geht eigentlich nicht. Also das ist schon ganz attraktiv, muss man sagen.
Ja, und das finde ich auch, zumal ich die Probleme von Porsche in jeder Hinsicht für managebar halte. Also ich glaube, dass die halt wirklich eine starke Brand haben und dass diese Brand auch zum Beispiel in Märkten wie zum Beispiel China jetzt nicht so leicht disruptierbar ist. Also so ein VW, das interessiert die Chinesen vielleicht nicht so sehr. Oder möglicherweise kann man auch mit den eigenen Modellen so einen hochklassigen Mercedes perspektivisch auch gut disrupten und angreifen. Aber ich glaube, für einen Porsche, da braucht man dann schon ziemlich, ziemlich viel. Und ich finde, das ist irgendwie, also Porsche ist irgendwie so ein bisschen so ein Dazwischen. Also es ist kein Volumenhersteller, aber auch kein reiner Luxus wie jetzt ein Ferrari. Also irgendwie so ein Zwischending. Ich würde jetzt einfach mal sagen, Affordable Luxury, aber dann wirklich eigentlich im Premium-Segment von Affordable Luxury.
Also wenn dir jetzt keiner richtig fetten kommt. Affordable, also eigentlich so ein bisschen mehr als H&M, willst du sagen. Also wer bei H&M einkauft, der fährt auch Porsche. Das muss man sich ja wohl mal leisten können.
Ja. Ja. Also ich meine, ich hab gehört, die Citibank, heißen die noch so?
City.
Die City, genau. Hm? Die geben sehr großzügige Dispositionskredite, habe ich gehört.
mit 8% Porsche einfach mal auf Pump kaufen. Gibt's.
14%, ja, mei. Ist das Konto in den Miesen, kannst du immer noch einen Porsche leasen.
Da spricht der Außendienst.
Ja, egal, also ich... Ich wollte jetzt darauf hinaus, dass auch zum Beispiel das Kostenproblem, also Umsatz auf der einen Seite, glaube ich, da sind sie stark genug und dann haben sie jetzt gerade auch, also mit den Kosten könnten sie deutlich runter. Und ich glaube, dass das Problem irgendwie so ein bisschen hausgemacht ist, wegen dieser Doppelspitze von dem Oliver Blume. Also ich meine, Porsche CEO zu sein plus Volkswagen CEO, mein Gott, also das ist ja, ich glaube, das wird sich noch nicht mal Elon Musk zutrauen. Also wow, wäre wahrscheinlich ein guter Schritt, das mal perspektivisch aufzulösen und zwar eher kurzfristig als mittelfristig. Und ich glaube, dann kriegt man höchstwahrscheinlich in Porsche, also in der Organisation selber, auch wieder in so ein Momentum rein, dass man sich da auf alte Stärken besinnt, an den Kosten dreht, an der Innovationskraft. Und dann könnte das mit Sicherheit irgendwie auch interessant sein. Und ich hab die auf jeden Fall ganz, ganz eng gerade im Blick.
Wo kaufst du? Oder wo willst du rein?
Ja, das kann ich dir so jetzt noch nicht beantworten, weil das Ding ist, ich muss jetzt ja auch nicht der Allererste sein. Ich finde jetzt erstmal zu gucken, ob da nochmal ein weiteres Tief kommt, weil für mich tatsächlich, ich bin da tatsächlich knickerig irgendwie auch bei solchen ja, langfristigen Dingern. Ich lasse mir dann lieber nochmal wirklich eine Woche oder auch gerne mal einen Monat mehr Zeit und mach dann aber auch, also geh dann so erst dann rein, wenn ich mich wirklich sicher fühle. Deswegen kann ich dir auch aktuell tatsächlich keinen Kurswert nennen. Also, aber wenn sie nochmal weitere Lows machen, dann würde ich das zumindest auch erstmal abwarten und ähnlich wie bei der Nike dann vielleicht sagen, okay, dann musste sich irgendwie nochmal so ein bisschen ausschwingen.
Weißt du, was mir gerade einfällt? Ich habe hier eine Live-Idee quasi. Man konnte mir beim Denken zusehen. Eigentlich, weil es gibt doch viele Positionen, wo wir sagen, ja, ich weiß es noch nicht ganz genau. Vielleicht sollten wir überlegen, ob wir sonst müssen wir das wegschneiden. Wenn das, weißt du, so eine Art Beide-Dip-Depot, wo wir aber zu dritt uns einig sein müssen, ob wir das machen. Aber es reicht die einfache Mehrheit mit 2-1.
Okay.
Dann schauen wir mal, was daraus wird. Ja. Weil ich schau mal drauf, ist ja so, na.
Ja, ich weiß, es ist wischiwaschi, aber ich schaue sehr genau drauf.
Sehr genau.
Also dann sehr, sehr.
Ach so, aber genau. Vielleicht solltest du noch sagen, auf die Holding oder auf die P900L?
Nee, tatsächlich auf den Autobauer, ja, nicht
okay.
Auf die Holding.
Alles klar. Ja, dann ist doch gut. Ich wette, unten in den Kommentaren wird aber stehen, das wollen die Leute haben. Mit einfacher Mehrheit wird hier gekauft. Und der andere ist mit im Boot. Dann können nämlich auch wir können uns gegenseitig auch die Stimmen hier abkaufen zur Not.
Das klingt interessant.
Ja, siehst du wohl.
Das, ja, es will jetzt.
Wenn du da mitgehst, dann kaufe ich dir mit dir auch Gold.
Ja, also an diesem Wahlsystem, an diesem Wahlprinzip sollten sich auch die Amerikaner ein Beispiel nehmen, weil die haben, glaube ich, nicht so das ganz optimale Wahlsystem. Aber mir fällt jetzt auch ehrlicherweise keine bessere Überleitung ein, um zum nächsten Thema zu kommen an dieser Stelle mit der Fragestellung, Michelle Obama, ist sie die Einzige, die jetzt halt Donald Trump noch schlagen kann? Also, wie komme ich auf den Gedanken? Ganz kurz, ich glaube, das Attentat auf Trump hat ihm natürlich sehr, sehr viel Rückenwind gegeben. Also die Bilder, ikonisch, besser konnte es eigentlich für ihn nicht ausgehen. Sie haben es auch sehr, sehr gut quasi ausgeschlachtet. Und ich meine das jetzt gar nicht im negativen Sinne. Sie haben halt das Beste PR-mäßig draus gemacht, was alles rausgeholt. Jetzt ist Joe Biden, hat sich zurückgezogen. Ich denke, das ist einerseits ein richtiger Schritt. Mit der Begründung natürlich irgendwie so, ja, hey, zum Wohle der Nation. Ich glaube, der Druck war intern halt groß genug und ich glaube, er war sich auch bewusst, wenn er das Ding jetzt gegen Trump an die Wand fährt und dann noch vielleicht sich den einen oder anderen Patzer leistet, also so ein, zwei schlechte Wahlkampfauftritte mehr und dann wird möglicherweise auch in den Geschichtsbüchern nicht so ganz glimpflich mit ihm umgegangen. Also so will man dann ja auch nicht in Erinnerung bleiben. Deswegen, er hat, glaube ich, Joe Biden hat alles richtig gemacht. Jetzt ist halt die Frage, Kamala Harris, sie hat, glaube ich, als Vizepräsidentin einen unspektakulären Job gemacht, ist, glaube ich, auch nicht so ganz beliebt bei den Amerikanern, aber ehrlicherweise ist Donald Trump auch nicht so mega beliebt und jetzt ist halt die Frage, hat Kamala Harris möglicherweise eine Chance gegen Trump? Oder müsste man wirklich so die Michelle Obama auspacken, damit sie den Trump da...
Also zu den Umfragen muss man ja sagen, dass die Umfragen ja immer, dass die nicht an die Wahlmänner gekoppelt sind, sondern ja in den ganzen USA vorgenommen werden. Und dass das Ergebnis am Ende wahrscheinlich sehr viel knapper sein wird, weil es ja nur auf diese 6 Swing States dann ankommt. Und das berücksichtigen die Umfragen natürlich nicht. Also die Vorstellung, dass Trump hier mit 15%, ich glaube, so viel hat er ja zwischenzeitlich Vorsprung, gewinnt, das ist völlig abwegig. Das liegt natürlich auch zum Teil an dem Wahlsystem der Amerikaner. Selbst, ich glaube, wenn er alle 6 Swing States doch, dann hätte er wahrscheinlich einen zweistelligen Vorsprung knapp. Gab es allerdings in den letzten, ich glaube seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Also insofern ist das eher unwahrscheinlich, dass es so deutlich wird, wie er in den Umfragen vor Biden gelegen hat. Und um die Frage aber zu beantworten, in diesen Umfragen, über die ich jetzt gerade sprach, die man nicht zu hoch gewichten darf, obwohl vieles dafür spricht, dass Trump gewinnt, ist Michelle Obama wäre deutlich vor Trump. Also, um es kurz zu machen, wenn sie denn wollte, ich glaube nach wie vor, sie will nicht, außer dass sich ihr Ehemann noch nicht zu Kamala Harris geäußert hat, gibt es ja auch nichts, was darauf hindeutet. Wenn sie es täte, dann glaube ich, würde sie die Wahl gewinnen, weil sie in diesen Swing States relativ locker an Trump vorbeiziehen müsste. Weil sie gerade diejenigen, die sagen, weißt du was, zwischen Pest und Cholera entscheide ich mich nicht. Macht, was ihr wollt. Da, von denen könnte sie vermutlich eine ganze Menge mobilisieren. Also ja, sie könnte ihn schlagen und vermutlich, so wie es aussieht, ist sie die Einzige. Aber vergessen wir nicht, es dauert auch noch eine ganze Zeit. Kamala Harris hat ja noch gar nicht angefangen.
Und provokative Frage trotzdem, also wollen wir überhaupt, dass Michelle Obama gewinnt?
Weil, hundertprozentig.
Warte mal. Sie hat ja null politische Ambitionen. Sie hat ja keine politische Erfahrung. Also es ist ja so ein Gedankenexperiment. Ja, First Lady, spielst du jetzt ein bisschen an. Aber sie müsste dann natürlich, brauchst du auch einen entsprechenden Beraterstab. Also ich will das nur challengen, dass man sagt, man baut jetzt die Hoffnung auf eine Person, die keine Ambitionen hat, das zu machen. Und dann wird alles besser, weil sie gar nicht die politischen Erfahrungen hat wie ein anderer Politiker. Also ich weiß nicht, ob das der Heilsbringer, die Wahl zu gewinnen, ja, bin ich bei euch. Aber ob das dann hinten raus auf einmal alles wunderbar besser wird, da bin ich wirklich skeptisch. Also das ist jetzt so ein bisschen so ein Name, der herumgereicht wird. Am Ende glaube ich nicht, dass Michelle Obama antreten wird, weil Michelle Obama auch noch jung genug ist. Sie hat die Infrastruktur, sie hat Barack Obama, sie kennt sich aus. Also wenn sie das wollen würde, sie könnte sich aufbauen lassen. Sie muss jetzt nicht da irgendwo reinspringen, sondern Trump wird nicht wieder antreten. Also sie kann dann immer noch kandidieren und das ganz von Anfang an so aufbauen, wie sie will und jetzt nicht als, ja, Lückenbüßer ist vielleicht das falsche Wort. Also von daher, ich glaube, dass das am Ende Trump und Kamala Harris wird. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Kamala Harris jetzt hier wirklich gewinnt, weil sie komplett profillos ist. Sie hat keinen Leistungsnachweis. Die Frage ist jetzt auch, wen sie als Running Mate dann benennt, ob der irgendwie da vielleicht noch ein paar Kompetenzen mitbringt, die sie nicht hat. Sie war Staatsanwältin in Kalifornien. Also kurzum, ich denke, dass jetzt, also ich glaube nicht daran, dass Michelle Obama kandidiert, aber wenn sie kandidieren würde, ja, würde sie wahrscheinlich Trump auf jeden Fall schlagen. Also da bin ich auch in dem Lager.
Man könnte ja auch Folgendes, also man könnte ja auch Michelle Obama sozusagen als potenzielle Vizepräsidentin ins Spiel bringen. Ich glaube, das wäre etwas, was Kamala Harris auch helfen würde, weil ich glaube, als Vizepräsident bist du mehr oder weniger so ein Frühstücksdirektor.
Außer ja, Dick Cheney.
Würde sie das ja nicht machen. Die weiß doch auch, die sieht ja auch die Umfragen. Warum sollte die denn das machen? Sie sagt ja, sie will gar nicht
Kamala
in die Politik,
Harris.
Ne?
Ja, ja. Aber ich meine, ja, am Ende des Tages ist das so, also wenn Trump jetzt wirklich dieser böse Dämon ist, der dann also die Demokratie in den USA weiter unter aushöhlt und in die USA in die Autokratie führt sozusagen, dann müsste man auch mal sagen, ja gut, also dann muss man auch mal persönliches Lebensglück aus dieser Warte heraus, weil ich glaube, so blicken ja viele Demokraten tatsächlich auch auf Trump, ob das jetzt richtig oder ist oder nicht. Also ich bin in der Tendenz, halte ich auch nicht so viel von Trump.
Ja, ich glaube, sie hat, also die Ambition hätte sie früher, glaube ich, geäußert. Man muss ja auch, also ob sie jetzt diejenige ist, die unbedingt ein Opfer fürs Land bringen muss, da hat ja jeder auch nur einen Lebensweg. Und als Ex-Präsident, das ist so ziemlich das Coolste, was du überhaupt haben kannst. Du hast alle Vorteile, ob du jetzt gerade denkst, wie cool, dass ich Leute vom Secret Service um mich herum habe, weiß ich nicht. Das wird sicherlich noch aufgearbeitet. Hast du aber, also du hast Personenschutz und so weiter, dir geht es relativ gut. Also du schmeißt ja da auch ein Leben, in dem du es wirklich gut hast, in dem deine Beliebtheitswerte enorm hoch für einen Job weg,
du kannst ja nicht mehr gestalten,
der echt anstrengend ist. Also in so, von daher, ich kann das schon vollkommen verstehen, warum sie sagt, nee, das möchte ich nicht.
Ich wette.
Und warum auch?
Ich wette, wenn sie die Wahl hätte zwischen Secret Service und ich kann wieder was gestalten, wird sie immer das Gestalten nehmen.
Ja, aber hat also, sie ja bis jetzt auch noch nie. Auch. Sie hat doch noch nie irgendetwas gestaltet. Also es ist ja auch kein nichts ja, Negatives. Ich habe ja auch noch nichts Politisches gestaltet. Wobei, also keiner von
ist
uns.
Ja, nicht First Lady, als First Lady gestaltest du, also du bist ja, jetzt, das wird ja immer so ein bisschen belächelt, aber ich glaube halt diese Projekte, die First Lady irgendwie auch umsetzt, die haben schon Signalwirkung. Das ist schon Politik. Das ist
klar. Durchaus. Aber Politik. Sie hat halt noch keine Ambitionen geäußert. Also, dass jetzt ihr Mann mal Präsident wurde, das hat ja auch funktioniert zweimal. Aber ja, schauen wir mal. Also, es wird so oder so spannend. Und ich glaube auch im Übrigen nicht nur, dass hier mal, weil das wahrscheinlich ein bisschen durchschimmern mag, dass ich nicht so viele Sympathien hege. Ich glaube nicht, dass Donald Trump die USA zugrunde richten wird. Also meine Sorgen sind eher andere, als dass Donald Trump den USA jetzt wirtschaftlich schaden wird. Für mich sind das, naja, nenn's mal Soft Skills im zwischenmenschlichen Bereich, wo ich mir andere Signale wünschte. Aber und schlicht und einfach, das ist aber etwas, was die, irgendwo auch vom Ausland her, man kann das kommentieren, aber das ist ein Prozess, der auch in den USA stattfinden muss. Es sind halt schwere Straftaten. Und dass du dich dann von all denen mehr oder weniger qua Amt frei machst. Wie gesagt, wir sind ja auch nicht zur Wahl aufgerufen, aber man muss ja auch nicht mit jeder Meinung hinterm Berg halten, auch wenn ich weiß, dass in den sozialen Medien, ist nicht jedermann gefällt.
Aber darüber entscheiden natürlich dann Gerichte bei ihm. Also was eine Straftat ist, manche Prozesse wurden hier wieder fallen gelassen.
Sofern er Präsident also das, wird ja dann nicht mehr.
Ja, klar, aber auch der Oberste Gerichtshof hatte ja da diesen auch weitreichenden Entscheid jetzt jüngst gefällt. Also das ist juristisch spannend zu beobachten, aber ich muss sagen, Trump ist halt auch unberechenbar. Das macht ihn auch in einer gewissen Hinsicht mächtig. Also gerade auch, um globale Probleme zu lösen, weil du bei ihm halt nicht weißt, wie er auftritt. Also ich glaube, da ist Joe Biden oder Kamala Harris, kannst du schon eine gewisse Richtung ausmachen. Aber die Unberechenbarkeit von Trump könnte auch einige Konflikte beenden relativ schnell, wenn er gewählt wird. Also ich bin da gespannt. Und aktuell stellt sich ja Michelle Obama nicht zur Wahl, ansonsten wäre ich bei euch.
Ja.
Und ich sage, es wird Kamala Harris und Kamala Harris kann nur mit einem richtig krassen Running Mate da noch aufholen. Bin mal gespannt, wer ihr da zur Seite gestellt wird. Aber auch jetzt, wenn du die Wettbörsen anguckst, also Trump führt und wir werden sehen, wie das ausgeht. Und ich meine, der Mann, auch was das Attentat angeht, dass du solche Bilder produzierst, da musst du schnell in der Birne sein und zwar blitzschnell, also sowas zu produzieren. Also von daher, das wird ein spannender Wahlkampf werden noch bis November, da werden wir noch öfter drüber reden.
Wäre Donald Trump gut für Beyond Meat, um die ein bisschen wieder zu beleben?
Beyond Meat habe ich euch mitgebracht, auch kurz überschrift.
Das ist ein Herzensprojekt.
Ja, wahrscheinlich. Er mag Cheeseburger, also wahrscheinlich ist er nicht für Beyond Meat zu haben. Aber ich habe es euch mitgebracht. Ich hatte am Anfang schon gesagt, ich war am Sonntag hier. Ich habe viele, viele Stunden in verschiedenen Flughafen-Lounges verbracht. Und ich habe mich mal mit Beyond Meat mal wieder beschäftigt, war ja hier dieser riesen Corona-Hype, jetzt die Aktie, kann ja jeder mal bei Google eingeben oder wo auch immer, die ist brutal abgestürzt. Wir hatten mal, ich gucke mal nach, einen Marktwert von 12 Milliarden Dollar im Oktober 2020, jetzt sind wir so bei einem Schnaps unter 400 Millionen Dollar. Und wenn man auch mal die Zahlen anschaut, also so die Umsätze 2020, hatten wir noch 400 Millionen Dollar, jetzt 320 oder auch EBIT hatten wir mal 2020 minus 50 Millionen und jetzt sind wir aktuell bei minus 150 Millionen. Also kurzum, dieser ganze Beyond Meat Hype, mit diesen ganzen Fleischersatzprodukten. Mag sein, dass das irgendwo auch konsumiert wird, aber die Aktien, die daran partizipieren wollten, die sind wirklich alle abgestürzt, die entlassen Leute. Und Bloomberg hatte auch jüngst eine interessante Studie dazu, dass auch der ganze pflanzenbasierte Absatz von diesen Fleischersatzprodukten brutal einbricht, weil sie einfach zu teuer sind für die meisten Leute, weil die meisten Leute einfach nicht mehr das Geld in der Tasche haben, dass sie sich diese Produkte leisten können. Also von daher muss ich sagen, das war so ein Corona-Hype, aber der ist börsentechnisch in meinen Augen. Ob diese Produkte vielleicht zukünftig sich besser verkaufen werden, dann wird wahrscheinlich Nestlé und andere werden hier das Rennen machen. Aber hier Beyond Meat ist in meinen Augen komplett durch. Und es ist natürlich auch bei sowas immer zu beachten, dass Beyond Meat, ich hatte die Aktie nie, aber ich wollte sie auch nie haben, weil das ist ein Hype gewesen ohne Burggraben. Also es ging nur um die Vermarktung und den Lifestyle, aber so ein veganes Burger Patty, das baut dir halt auch jeder nach, wenn das Ding sich irgendwo durchsetzt. Also von daher, börsentechnisch ist das Ding tot und durch für mich. Ob es ernährungstechnisch nochmal abhebt, werden wir die nächsten Jahre sehen, aber Geld zu verdienen wird in dem Sektor also nicht mehr groß sein. Seht ihr das ähnlich?
Ja, also man muss ja einmal korrigieren, auf Bloomberg hat sich ja die Unternehmen, die an der Börse waren, daraufhin angezogen. Der Trend zu fleischloser Ernährung ist in Deutschland, sieht man im Übrigen auch bei privaten Unternehmen wie der Rügenwalder Mühle, ist weiterhin aufwärts, der Anteil. Aber ich gebe dir vollkommen recht, das ist natürlich, das waren von Anfang an, ich glaube, sie hatten noch nie eine positive Marge. Und das kann auf Dauer nicht gut gehen. Und dabei ist Beyond Meat der Nummer 1 Zulieferer gewesen von McDonald's. Da könntest du ja normalerweise eine riesen Story draus ableiten. Und selbst die Umsätze bei McDonald's für fleischlose Burger, er ist im Übrigen auch tatsächlich besser geworden, selbst die sind gestiegen, aber das reicht einfach nicht aus. Es ist zu teuer und du kannst da nicht draufschreiben, weil das Beyond Meat ist, kostet das 3-, 4-, 5-fach so viel. Jeder Rewe, Edeka, Netto, schieß mich tot, haben ihre eigenen Produkte. So groß ist der Unterschied nicht. Also von daher, der Trend fleischlose Ernährung, der, glaube ich, ist nicht tot. Aber die Unternehmen, man sieht es ja auch an anderen wie Vegans oder so weiter an der Börse, das ist einfach damit ist kein Geld zu verdienen offensichtlich. Und weil das eben ein Produkt ist, was in einer halben Stunde im Labor nachgebastelt werden kann und wenn du es dann für die Hälfte verkaufst, eine schöne Story draus machen und so, das funktioniert einfach nicht. Also von daher glaube ich auch, die Aktien sind absolut uninteressant.
Ist auch ein schönes Beispiel dafür, dass Dinge in der Masse funktionieren können, wie du richtig sagst, dass der Markt wachsen kann, aber man als Aktionär an den Unternehmen halt nichts verdient, weil es halt einfach jeder Hans Wurst nachbauen kann. Also das
Hans
ist
Wurst,
der berühmte,
der war gut.
Ja, Freudscher Vergleich.
Ja, ich habe die auch in keinem einzigen Burggraben-ETF gefunden. Komisch. Und insofern, also ich habe das auch noch nie gegessen. Also schmeckt das denn überhaupt?
Ja, ich habe es auch noch nie gegessen.
Das ist ganz gut. Also das schmeckt wirklich gut. Und das ist natürlich wie immer. Ja, also wenn du dir jetzt einfach einen Schnitzel so in die Pfanne haust, schmeckt das ja auch nicht. Sondern die Würzung macht es am Ende des Tages aus. Und gerade im Burgern erwartet man ja jetzt ja nicht beim Filet erwartest du ja auch, oder beim Wagyu-Rind erwartest du ja auch ein gewisses Geschmackserlebnis und eine gewisse Konsistenz. Da spielt so beim Patty keine große Rolle. Also das funktioniert schon. Es gibt, wird auch verkauft. Das sieht man ja auch in der, wenn du in die reingehst, in die Supermärkte, der Anteil, wo dann, und nicht nur Tofu und Soja, der Anteil wächst ja und in der Kühltruhe wächst er auch. Nur mit den Eigenmarken halt und mit denjenigen, die das offensichtlich besser umsetzen. Die Beyond Meat hat ja auch nur eine super kleine Palette nur. Also von daher, ich glaube irgendwann, aber auch
stehen die jetzt in, stehen die in der Höhle der Löwen.
Ja, in der Höhle der Löwen.
Dann schlägt Ralf Dümmel zu.
Bei mir jetzt nicht mehr.
Ja, ja.
Ja, genau. Der hat ja auch seine Erfahrung mit börsennotierten Unternehmen.
Ja, die hat er. Die hat er. Christian Lindner war ja mal Beyond Meat Aktionär. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet.
Was?
In der Corona-Zeit hat er mal gesagt, er ist auch Aktionär. Ich weiß nicht, ob er die gehalten hat und wann er eingestiegen ist. Aber es gab ein Interview, da hat er gesagt, er hat die.
Der kann Aktien kaufen, die er will.
Christian Lindner hat Beyond Meat kaputt geschortet. Das wäre eine coole Überschrift. Ich recherchiere das mal. Also, ich muss los zur Recherche. Ich wünsche euch eine gute Woche. Ich
lege Dinge ein zu Christian Lindner, aber das lassen wir heute mal weg. Ich kriege schon Ärger genug für Trump. Das muss reichen für eine Sendung.
Also, bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.
Bis dann.